Hallöchen und herrlich willkommen. Herrlich willkommen.
Ein herrliches Willkommen.
Ein herrliches Willkommen im heißen Deutschland, das endlich wieder warm wird nach der komischen Kälte- und Gewitterperiode und irgendwie oddly passend zu der Stimmung von Reservoir Dogs, weil der Film sich die ganze Zeit auch so anfühlt, als wäre es super heiß. Ich habe den Joe dabei.
Hi.
Und den Ted.
Hey.
Und das ist die merkwürdigste Anmoderation seit langem. Aber
dachte erst, du moderierst den Film, den wir als nächstes aufnehmen an und dann.
Da hätte es sogar gepasst.
Ja,
der hätte es tatsächlich gepasst. Also wir haben ein Hitze-Double-Feature. Aber ich finde Reservoir Dogs.
Ja, der ist auch sehr sweaty, Reservoir Dogs.
Der ist sehr sweaty.
Sweaty, ja, das stimmt.
Ist viel, ja. Sweat aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben mal wieder mit Tarantino zu tun. Mhm. Quentin Tarantino ist Regisseur und Drehbuchautor dieses Films. Und es spielen mit Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Randy Brooks, Kirk Bowles, Edward Bunker, Quentin Tarantino himself und viele mehr.
Du hast Roger Avery bei den Writern vergessen.
Oh, Roger Avery bei den Writern.
Wie die Welt. Sorry.
Ja, das ist richtig, das habe ich einfach überlesen.
Ja, Justice for Roger.
Justice for Roger Avery. Ach, das ist Roger Avery, okay. Ich habe diesen Film früher mal gesehen und jetzt nochmal angeguckt, aber erstmal will ich wissen, wie ihr, wie es bei euch war. Ich fange mal mit Ted an. Hattest du den Film schon mal gesehen? Was sind deine Gedanken?
Ich hatte ihn schon mal gesehen. Ja, ich hatte, also es habe ich schon lang, also ich habe ihn in meiner Teenage-Zeit schon gesehen. Und da, wo man halt, ja, anfängt auf Tarantino zu stehen. ja. Beziehungsweise bei mir war es gar nicht mal so viel. Es waren halt die rauskamen zu der Zeit. Das heißt, Django und Inglourious waren das, die frühe Teenager-Zeit. Und dann war halt Pulp Fiction so der Film, den man kannte, den halt jeder kannte. Und dann war es bei mir noch Reservoir Dogs, den ich auch irgendwie gesehen hatte. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann genau das war und wie lang her das war. Und der hat sich dann bei mir direkt so als mein Favorite Tarantino eingereiht, unter diesen vier, die ich gesehen hatte. Und dann halt auch später hatte ich ihn immer so ein bisschen im Hinterkopf, auch mit den, als ich so nach und nach die restliche Filmografie geschaut habe. Und seitdem habe ich ihn, glaube ich, auch noch schon in den letzten 10, 15 Jahren habe ich ihn 3, 4, 5 Mal gesehen. Und ich glaube, sogar ein- oder zweimal im Kino, im Cinema. Vielleicht war es nur einmal, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon öfter im Kino gesehen, aber vielleicht irre ich mich da einfach auch. Vielleicht erinnere ich mich da auch nur falsch. Ich habe ihn auf jeden Fall auch noch im Cinema gesehen, im Kino, was eine sehr geile Experience war. Und als ich ihn dann wieder im Kino gesehen hatte, das war noch, bevor ich Jackie Brown gesehen habe, weil Jackie Brown ist jetzt mein Favorite. Aber als ich das zweite, als ich dann im Kino gesehen hatte, hat er sich dann wieder so als Favorite erwiesen. Wahrscheinlich aus anderen Gründen. Ich weiß nicht gar nicht, ich könnte gar nicht sagen, was so meine Gründe in meiner Teenagerzeit waren. Ja, okay, es ist halt einfach so ein gritty, cool Film irgendwie. Mhm. Aber diesmal hat es dann auch ein bisschen, ja, wie Joe so schön sagt, wenn so ein Film Ecken und Kanten hat und so ein Debütwerk, das irgendwie, da stehe ich drauf und das finde ich richtig, richtig slick einfach immer und das mache ich immer sehr gern. Und ja, ich hatte auch eine mega Zeit damit. Ich habe ihn jetzt dann für die Episode dann nochmal angeschaut. Also jetzt sind es wahrscheinlich so insgesamt 5 Mal oder so. Und ich finde ihn immer noch sehr, sehr klasse. Also als Debütwerk ist das echt eine super Leistung. Auch mit einem Hammer-Cast, Hammer-Alles. Aber da können wir noch auf alles noch genauer eingehen, auf jeden Fall. Ich finde es ein mega guter Film, gefällt mir mega gut und ich gebe weiter an den Joe.
Mhm. Ich hatte den noch nie gesehen. Ich habe ihn, ja, umgekehrt. ja, hat sich so nie ergeben gehabt, auch trotz der Tarantino-Filme, die ich so als Teenager gesehen habe. Das war hauptsächlich Kill Bill 1 und 2 und ja, Pulp Fiction auch irgendwann um die Richtung, würde ich sagen. Und ja, der und Jackie Brown, das waren immer so die zwei, die noch so, Jackie Brown habe ich immer noch nicht gesehen, habe ihn aber im Regal stehen, muss ich irgendwann mal nachholen.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, und keine Ahnung, der hat sich so aufgeschoben, hat ja den auch schon ewig im Regal stehen, war dann immer so, naja, der kommt dann irgendwann in der Top 250 und
ja,
da hat man einen kann ich andere Filme vorziehen, so nach dem Motto. und ich mochte ihn sehr, hat mir sehr gut gefallen. Ich kann das total, also ich habe eine ähnliche Reaktion, glaube ich, zu dem, was du gerade gesagt hast, Ted, mit dem Debütfilm mit Ecken und Kanten und dem siehst du seine Limitierungen an, sage ich jetzt mal, und das macht ihn fast besser. Und ich meine, er ist halt komplett getragen von den Performances und dem Writing. Also ich mochte quasi nahezu alle Hauptdarsteller hier. Tarantino ist furchtbar, wie immer.
Ja.
Aber Gott sei Dank nicht wahnsinnig lange on screen.
Ja, genau. Er ist zum Glück schnell nicht mehr dabei. Aber ganz auf der anderen Seite, finde ich, geben Tim Roth und Harvey Keitel wirklich sehr, 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 sehr eindrückliche Performances. Und ich finde es interessant, wie der Film es schafft, die Beziehung zwischen den beiden rückwärts aufzuziehen, sozusagen. Ne? Dass du den die Verbindung und die Bedeutung dieser Beziehung, vor allem Harvey Keitel zu Tim Roth, ne, also vor allem auf Harvey Keitels Charakter ausgerichtet, nach und nach erst verstehst, während der Film läuft, und rekontextualisiert, was am Anfang des Films passiert ist. So. Das hat mir sehr gut gefallen. Und damit würde ich sagen, gebe ich ab an Luke zu deinen ersten Gedanken, weil ich glaube, du hattest ihn schon mal gesehen.
Ich hatte ihn schon mal gesehen. Ich habe ihn, ich glaube, ähnlich wie Ted gesehen, wobei ich nicht frühe Jugend dazu sagen würde, als
Ich habe auch gerade überlegt, wie viel jünger bist du als wir, Ted?
In Glorious Bastards
ein Jahr
rauskam. Ja.
Wann kam in Glorious Bastards raus?
Keine Ahnung, ich habe ihn gefühlt mit 16
das erste Mal gesehen. Späte 2000er?
Ja, Inglourious Basterds war schon noch Jugend, das stimmt. Aber Django, da habe ich definitiv schon gearbeitet.
Ja,
lass mich überlegen, vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf. Django war bei mir, da war ich noch in der Schule, auf jeden Fall. Das war ein Jahr vor meinem Abi, das war 2012.
Ja. Genau, 2012.
Lass mich kurz gucken. Ah ja, Inglourious Basterds 2009, also da war ich...
Ja, 2009 fünf, passt,
das da war stimmt. Ich 15.
Ja, 16.
Ja. Wie auch sei. Auf jeden Fall habe ich Reservoir Dogs etwas später angeguckt. So Pulp Fiction war der andere, also ich meine so Kill Bill und Pulp Fiction waren glaube ich sogar weitaus früher als Inglourious Basterds und Django Unchained. Irgendwie Kill Bill habe ich glaube ich mit 13 oder 14 das erste Mal gesehen. Uff. Das war so mein Entry in Tarantino. Ja. Die Zeit, in der Filmgeschmack unter meinen Freunden als möglichst blutig und möglichst brutal galt.
So, ja.
Wir erinnern uns. Auf jeden Fall war Reservoir Dogs vermutlich zu intricate dafür. Deswegen war er nicht so gehypt. Den habe ich dann erst später angeguckt, so mit, keine Ahnung, 19, 20, während dem Studium. Und ich fand ihn sehr verworrend irgendwie damals, weiß ich noch. Vielleicht war ich irgendwie betrunken, als ich ihn angeguckt habe. Oder ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht so richtig, also ich habe ihn tatsächlich nicht so richtig durchschaut damals und fand ihn so mittel und habe ihn dann nie wieder angerührt, weil ich immer dachte, boah, der ist schon cool, aber irgendwie erinnere ich mich so ein bisschen negativ dran, weil es fühlte sich an wie ein Snooze-Fest. Das war jetzt nicht mehr der Fall, als ich ihn jetzt dieses Mal angeguckt habe. Ich verstehe auch gar nicht so richtig, wie ich da in diese Wahrnehmung reinkam, weil er mir sehr gut gefallen hat.
Ich kann es schon sehen, wie man in die Wahrnehmung rein, also
ja,
wenn man jetzt vor allem so Kill Bill 1 irgendwie ganz viel Action und so weiter gewohnt ist und er ist schon sehr viel mehr Talking als
Ich mochte ja auch zu der Zeit Lucky Number 11 sehr und so.
Also ja, okay, das ist vergleichbar. Ja. Aber
quasi die schlechtere Variante dieses Films. Ja. Naja, nicht wirklich, aber ein bisschen. Ich mochte auf jeden Fall eigentlich sehr das Thriller-Genre, vor allem, wenn es irgendwie einen schönen Twist gibt, was ja eigentlich sehr häufig vorkommt in diesem Genre. Oder halt auch jedes Mal fällt mir das Wort nicht ein, zeitlich nicht kohärent erzählt wird oder zeitlich nicht in zeitlicher Abfolge.
Jetzt fällt mir das Wort auch
nicht. Ja, also nicht
atemporal.
Non-linear,
genau. Ja. Non-linear Storytelling. schön angewendet. Das ist einfach ein Film, der extrem davon lebt, dass er ein Drehbuch gut geschrieben ist, was man, glaube ich, von vielen Tarantino-Filmen sagen kann, weil allein die Dialoge halt den Humor okay, jetzt haben wir die Tarantino-Talking-Points, glaube ich, die meisten davon abgefrühstückt. Mir ist eingefallen, dass ich ein bisschen was dazu sagen sollte, was in dem Film abgeht. Wir haben schon lange nicht mehr Top 250 aufgenommen. Ich habe vergessen, wie diese Serie funktioniert.
Stimmt, das ist ein bisschen leer.
mal wieder. Genau, also eine Gruppe Ganoven, nämlich alle mit Mister und dann einer entsprechenden Farbe benannt, also als Decknamen, versuchen einen Juwelendiebstahl zu vollführen. Der geht aber gewaltig schief und nach und nach trudeln alle in einem Lagerhaus ein, in ihr Safehouse sozusagen, in dem sie sich hinterher treffen wollten. Und dabei versuchen sie rauszufinden, wer unter ihnen der Spitzel ist. Und da gibt es zum einen Mr. Right, der so gespielt von Harvey Keitel, der so ein bisschen der Anführer der Runde ist, der ältere, weisere von allen. Mr. Orange, ein Newcomer, gespielt von Tim Roth. Mr. Blonde, gespielt von Michael Madsen, der gerade auf Bewährung raus ist und vollkommen einen an der Waffel hat. Mr. Pink, gespielt von Steve Buscemi, was macht Mr. Pink nochmal? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Keine Tipps geben, auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Ja, er ist eigentlich die ganze Zeit nur am Complainen.
Am Mausern.
Ja. Mr. Brown, gespielt von Quentin Tarantino, der Gott sei Dank schnell stirbt. Und Mr. Blue, gespielt von Edward Bunker, der auch schnell stirbt, glaube ich. Ja, und dann gibt es noch die zwei, die das Ganze angezettelt haben, nämlich Nice Guy Eddie und Joe Cabot, gespielt von Chris Penn und Lawrence Tierney, die so ein bisschen die Drahtzieher hinter diesem Verbrechen sind oder genauer die Idee hatten und die Jungs engagiert haben. Und im Verlauf von vielen Dialogen, Flashbacks und Zeitsprüngen erfahren wir nach und nach, dass Mr. White und Mr. Orange zum einen einen sehr engen Bund haben, über den wir nachher sicherlich noch länger reden können, und zum anderen Mr. Orange tatsächlich der Spitzel ist und Mr. White ihn gegen alle Zweifel der anderen verteidigt, was dann am Ende dieses Films, Spoiler, dazu führt. Also ich habe eigentlich schon gespoilert, wer der Spitzel ist, ne? Also zu spät. Am Ende dazu führt, dass beide, genauso wie alle anderen, getötet werden. Also Mr. Orange könnte, nee, der wird ja auch erschossen. Also das ist ziemlich wahrscheinlich
alle
erschossen am Ende. Werden alle erschossen, ja. Also ich meine, es faded zu black am Ende. Ja. Bevor er erschossen wird. Also man kann sich denken, dass er erschossen wird. Aber
läuft Mr. Pink einfach dann raus noch? Der hat sich ja versteckt ganz hinten.
Stimmt,
Mr. Right,
Pink
right, right, yeah.
überlebt. Ja, genau, der hat sich versteckt. Der
Steve Buscemi,
der verschwindet mein Boy. Irgendwann. Steve Buscemi ist der einzige Überlebende. Genau, aber ja, vielleicht wird auch er erschossen. Wer weiß.
Der Einzige, der vorsichtig
ist. Die Kamera ist black.
Ah ja, klar, vielleicht die Polizei ist jetzt da.
Ja, der Einzige, der intelligent ist von dem ganzen Haufen. wo fangen wir denn an? Fangen wir doch mal an. Es ist ja ein teilweise anfänglich verwirrender Film. Hat das euch mal rausgebracht oder war es irgendwann? Ich meine, ich fand es beim Rewatch sehr kohärent alles für mich. Also ich konnte es gut mitgehen, aber gab es irgendwo einen Punkt, wo ihr nochmal kurz zurückgespult habt oder das Gefühl hattet, oh, hier bin ich nicht mitgekommen?
Uff. Ich kannte ihn ja schon ziemlich gut, deswegen ich kann mich wirklich nicht erinnern, schon zu lange her beim ersten Mal, wie das war. Aber für mich war das einfach so, ich kenne alle Points, die jetzt gerade abgelaufen werden. Ich bin tatsächlich jedes Mal wieder ein bisschen überrascht, wo was gezeigt wird. Vor allem, wenn es um die Backstory von Mr. Orange geht. Das fittet nicht immer in meinem Kopf, wo genau chronologisch es passiert im Film.
Yeah.
Aber ich finde es, man kann es sehr gut folgen. Ich finde es ist ziemlich straightforward strukturiert. wenn man, also nachdem man merkt, was der Film machen will, dann, weil dann schaut man ihn auch direkt auf eine ganz andere Weise, wo man dann so ein bisschen aufmerksamer ist, als wenn er einfach ganz normal linear alles zeigen würde.
Ja, also ich fand, ich kann ähnlich schwer das kommentieren, weil ich quasi alles über diesen Film wusste, bevor ich ihn das erste Mal jetzt gesehen habe.
Ach so.
Ja, okay. Ich habe einfach also über die Jahre von Leuten drüber gehört, Podcasts drüber gehört, Erwähnungen in jeglicher anderer Form von Film, Diskussion, Diskurs, whatever. Also ich hatte gefühlt einfach alle Infos zu diesem Film schon, bevor ich ihn jetzt geguckt habe. Deswegen, das war jetzt nicht weiter überraschend, aber ich fand durchaus, dass er die nonlineare Erzählweise relativ gut umsetzt, wobei, ja, ich könnte jetzt nicht kommentieren, wie es ist, das komplett unwissentlich das erste Mal zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen verwirrend wirkt, aber ich glaube, das ist so eine Frage von, hat der Film es davor schon geschafft, dich zu catchen einfach mit dem Dialogwitz und den guten Performances und lässt du dich einfach drauf ein, ne? Und wenn er das nicht gemacht hat, dann ist es, glaube ich, eher so, okay, ich bin raus, das ist mir jetzt zu wirr und zu langweilig und so. Deswegen, also ich kann schon sehen, ne, wenn man den jetzt sieht und irgendwie in Action Film erwartet oder so, dass man das dann das die Reaktion ist, wo das Nonlineare natürlich nicht hilft. Auf der anderen Seite, wenn dieser Film nicht wenn dieser Film linear erzählt wäre, weiß ich nicht, ob er so stark wäre. Ich glaube, die einfach das Wissen daraus, was mit Tim Roth und Harvey Keitel vor allem passiert, hilft allen Backstory-Elementen, die dann immer wieder eingeführt werden, das informiert sich alles gegenseitig, so hatte ich das Gefühl. Und das fand ich ganz elegant. Und ich glaube, wenn man den jetzt linear erzählen würde, also ich meine, jetzt mal ganz abgesehen davon, so von diesem Twist, oh, ich bin die Ratte und der Spitzel und wann wird das rauskommen und das muss irgendwie rauskommen, so, ne, wenn du das von Anfang an weißt, das ist irgendwie, glaube ich, nur so halb so witzig, halb so spannend, und ich fand, wann das gedroppt wird und wann das rauskommt und so weiter, das ist eigentlich die Stärke des Films und die Stärke der der Emotionalität zwischen den beiden Charakteren, so, ne, und es gibt garantiert, wie es auch von Pulp Fiction das gibt, lineare Edits, wo Leute das gemacht haben, würde ich mir schon anschauen, kann mir nicht vorstellen, dass es ansatzweise so spannend ist. Logischerweise.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Film, der davon lebt.
Ja.
Also von seiner Struktur.
Das tut er. Das tut er total. Nee, es hat mich nur interessiert, weil ich halt diese erste Erfahrung damit hatte und sicherlich könnte auch die Struktur ein Teil davon gewesen sein.
Voll. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, auch wenn mich das auf dem falschen Fuß erwischt hätte, also jetzt nicht, weil ich weiß, es ist Tarantino und ich weiß, einfach diese ganzen Infos, aber jetzt wenn ich den zum falschen Zeitpunkt angeguckt hätte, hätte der auch ganz schnell in meine overhyped und überprätentiös und so ein bisschen möchte gern Gangstery und möchte gern Hipster-Filme machen, so in die Richtung, hätte durchaus eine frühere Version von mir auch eine Reaktion haben können.
Ja, kann also, ich total sehen.
Ja, total. Ich glaube, das ist so ein Film, den man nicht unbedingt, keine Ahnung, mit seinen Eltern angucken soll. Oder halt mit Leuten, die jetzt nicht so filmaffin oder gewöhnt, also oder anspruchsvolleren Film gewöhnt sind, ohne den Film jetzt als mega anspruchsvoll bezeichnen zu wollen.
So weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen.
Ja, ich weiß. Aber halt, es ist, glaube ich, so der Einstieg, so mainstreamiger Einstieg in Filme, die vielleicht ein bisschen was anderes machen. Also ich meine, so wie Tarantino für uns alle drei, glaube ich, so ein bisschen ein Einstieg gewesen sein könnte. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir, Joe, weiß ich es auch nicht so richtig. Aber Ted, du meintest ja hin und wieder mal, dass das so eins der Dinge war, die du in der Zeit geguckt hattest, wo du es noch nicht so Filme
machen warst. Also auf jeden Fall. Wenn ich mir überlege, was so die Filmlandschaft für mich war, als ich jünger war, und zwar halt alle Filme, die ich so, sag ich mal, präsent geschaut habe und nicht irgendwie so passiv konsumiert habe, so als Kind oder als junger Jugendlicher, so mit meinen Eltern im Wohnzimmer oder was auch immer läuft, man schaut es nie wirklich so konzentriert an. Dann war das für eine lange Zeit, kann ich das runterreduzieren auf mit der Jugend auf irgendwie Disney-Filme, Harry Potter-Filme, so die Prequels, das war so und halt irgendwie Herr der Ringe. Und dann, wo ich ein bisschen älter wurde, bin ich dann so viel auf den Fantasy-Shit übergewechselt oder so Medieval und Antike, so, keine Ahnung, Troja, King Arthur und so in die Richtung, so Schlachten mit Schwertern, was ich dann immer mega fand. Und dann die nächste Phase waren dann auf einmal halt so Filmemacher mit sehr markanten Stimmen. Und es war halt zum einen Edgar Wright und zum anderen Tarantino, die ich dann quasi mehr oder weniger mit den kritischen Augen eines 15-Jährigen angeschaut habe. Oder vielleicht nicht kritisch, aber so ein bisschen gehypter für Film war dann einfach so. Diese kleinen Sachen, wie du gesagt hast, man kann das nicht einen anspruchsvollen Film nennen, aber wenn man halt eine gewisse Art von Film nur gewohnt ist und viel davon sind halt Kinder-, Jugendfilme oder Filme auf Kinder gerichtet oder halt Filme, die halt, wenn es so Fantasy ist oder wenn es so Schlachten sind oder mittelalterlich, dann ist es halt aber auch sehr, sehr Standard erzählt ist. Man hat einen Anfang, hat eine Mitte, hat ein sehr absehbares Ende. Also man weiß, in welche Richtung die Geschichten gehen. Und dann sowas ist dann schon was ganz Neues für einen Jugendlichen. Und das hat mich dann schon, also deswegen ist er mir auch immer in Erinnerung geblieben, dass ich den richtig, richtig, richtig gemocht habe. Und ich habe es eigentlich letztes Jahr erwartet, als ich ihn im Kino gesehen habe, weil ich mir so, oh cool, ich habe den so lange nicht mehr gesehen. Ich habe es erwartet, also jetzt mit den Augen, die ich habe, dass ich ihn nicht so lieben werde oder nicht so mögen werde. Und ich kann mir vorstellen, wenn es nochmal so 5 Jahre früher gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich so mehr auf der Schiene, so okay, das ist keine Ahnung, overhyped, messy und also viele Sachen, die man denen auch vorwerfen kann. Aber dann jetzt auch mittlerweile, wo ich einfach es liebe, den Charakter daraus zu sehen und dann so ein jetzt, weil Tarantino kennt man jetzt in- und auswendig. Und aber schon so seine markanten Zeichen schon in seinem allerersten Film zu sehen, dass er sich das auch alles traut. Also was den Dialog, die Needle Drops, die Spielweise mit, wie er die Geschichte erzählen will. Also es ist schon alles da und ich finde das alles jetzt schon interessant gemacht. Und das beeindruckt mich halt schon dafür, dass es halt wirklich sein erstes Feature ist.
Das ist ein wunderbarer Übergang zu dem zu den Sachen, die ich herausgefunden habe über dieses erste Feature, weil wie wahrscheinlich viele erste Produktionen oder erste Feature-Produktionen gab es hier sehr viele Steine im Weg. Zum einen natürlich das Budget. Anfänglich hatten sie irgendwie nur $30,000 und eine Kamera. den Cast schon irgendwie zusammen, aber überhaupt kein Budget, das alles zu drehen eigentlich. Und Harvey Keitel hat dann irgendwie 1,5 Millionen aufgetrieben.
Holy shit. Ja, das habe ich gehört, dass er irgendwie wichtig war in der Finanzierung.
Ja.
Also er war tatsächlich schon gecastet und dann hat er gefragt, ob er einfach Produzent werden kann und hat das Geld geraced.
Das ist krass. Also ich wusste schon, dass er irgendwie ausschlaggebend war, aber das so genau, da hatte ich die Back. Habe ich bestimmt schon mal irgendwo gehört. Habe ich gerade vergessen. Aber ja, das ist cool.
Da war tatsächlich, ich sehe gerade, da war der Cast auch noch anders. Also da irgendwie Lawrence Bender hätte Nice Guy Eddie gespielt und also scheinbar, und ich meine Tarantino, nächster Punkt, Tarantino wollte Mr. Pink die ganze Zeit über selbst spielen.
Ach Gott,
und hat quasi Schauspieler eingeladen für ein Vorsprechen in dem inneren Wissen, dass er eigentlich die Rolle nicht vergeben will, sondern einfach nur selbst besetzen will, was ich super arschig finde. Und Steve Buscemi hat ihn dann überzeugt.
Ja. Dass es die besser ist.
Variante wäre.
Boah.
Ach ja.
Ja, ich weiß nicht. Also, sein Bestehen darauf, in quasi jedem Film in irgendeiner Weise mal vorzukommen und wirklich eine Rolle zu spielen, anstatt einfach wie Hitchcock einmal durchs Bild zu laufen, ist echt so ein bisschen immer
Das ist sehr cringe. Also ich finde, ja, bei Quentin Tarantino ist es immer ein bisschen, ja.
Ja.
Beim ersten Film kann ich es verzeihen.
Ja, total. Aber also hier so. 100%, hier kann ich das völlig verzeihen. Also A, ausprobieren, B, Budget sparen, alles gut. Überhaupt kein Problem. Aber wir haben ja bei Django auch damals drüber geredet, wie der ganze Detour, den der Film gegen Ende nochmal nimmt, wo der Film eigentlich sich zu Ende anfühlt und dann nochmal so eine ganz Schleife aufmacht, gefühlt damit er vorkommen kann und sterben ja kann, ist so, ja.
Mhm, ja, das ist eine Form des Egozentrismus, der ihm schon nahe liegt.
Ja, ich meine, gut für ihn, er kann es ja machen, nimmt ihm auch gefühlt niemand übel, aber also ja, es ist nie der stärkste Teil. Das ist auch so, wenn ihr mal From Dusk Till Dawn gesehen habt, ne, also ja, das ist vielleicht noch seine beste Performance, würde ich sagen, und das auch, ja,
weil er halt ein ekliges Arschloch spielt.
Genau, ja, ja, es ist so.
Ja.
Das kann er halt, aber ja, aber ich meine, ja, hier in dem Film alles verziehen, er ist nur kurz dabei, es ist mitunter wahrscheinlich seine schlechteste Performance, so gefühlt. Mm. Ja, wobei, Django Unchained ist auch schon ziemlich furchtbar. Aber was ich halt generell an dem Film cool fand, wie an jedem Regiedebüt, wenn man immer wieder mal darüber reden, ist so dieses Erkennen, wo der Stil schon einfach gefestigt ist und wo noch Entwicklung erfolgt dann über die Zeit. Aber das war tatsächlich hier einfach sehr, sehr cool. Und auch, weil es so ein Film ist, der so, so viele Nachahmer beeinflusst hat, die wir teilweise schon besprochen haben in
ja
unterschiedlichen Formaten hier auf dem Podcast-Feed und auch sicherlich noch besprechen werden. Ja, ich fand's cool, den Film jetzt mal, das Original mal gesehen zu haben und zu sehen, was die Elemente sind, die den hier abhebt, einfach von den Nachahmern, weil so dieses coole Gangster, unkonventionelle Kameraarbeit und am Ende bringen sich alle um. Das sind halt so die Elemente, die alle kopieren. Aber was niemand zu kopieren scheint und also die wenigsten zu kopieren scheinen, ist halt, was für mich das Herz dieses Films ist. Und das ist die Beziehung zwischen Harvey Keitel und Tim Roth.
Ja.
Und das scheint bei den Kopien einfach nicht mit überzuspringen. So diese,
ja,
diese doch relativ, für auch wenn ein Tarantino-Film relativ tiefgründige Beziehung, die beiden haben, ne? Also das hat mich überrascht, auch wenn ich wusste, dass es kommt.
Das ist auch das, was ich beim ersten Watch nicht so lesen konnte, wie ich es jetzt gelesen habe. Irgendwie dieses Level der Beziehung war damals so, ja, okay, konnte ich nicht dafür sehen, was es ist.
Ja.
Genau, sollen wir über diese Beziehung mal sprechen?
Let's do it.
Oder genau, es tut mir leid, es ist sehr warm heute und mein Kopf. Ich versuche gerade meine Gedankenstränge nochmal nachzuverfolgen. Dazu komme ich später. Ja, okay. Also, Harvey Keitel, Tim Roth. Es kann man die ganze Zeit natürlich so lesen, dass es so ein bisschen so ein Mentor-Nachfolge-Ding ist. Aber also jetzt irgendwie aus heutiger Sicht, und jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr das auch so seht, fühlt sich schon so an, als wäre Harvey Keitel einfach ein bisschen verliebt. So, oder also Mr. Orange in, nee, andersrum, Mr. Ja, also Harvey Keitels Charakter.
Ja, whatever, ich frag mich nicht, was die
Mr.
alles
Mr. White und Mr. Orange.
Ja, sure. Ich werde keinen von denen nennen, was ihr Name im Film ist, weil I don't care und ich habe es mir auch nicht gemerkt.
Okay.
Ich kann das sehen. Ich kann das sehen. Ich weiß nicht, ob es absichtlich drin ist.
Mhm.
Und ich weiß auch nicht, ob ich es so gelesen habe, ehrlich gesagt. Für mich hat es viel mehr eine sehr tiefe, also ja, Mentor, Mentee, klar, aber auch Vater, Sohn, so, ne, Harvey Keitel sieht in ihm sich selbst, aber in einer Version, der eine bessere Zukunft wünscht, solche Sachen, ne, sind für mich mehr rausgestochen, Ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass da ein homosexueller Unterton drin gelesen wird, aber ich habe immer das Gefühl, das wird generell in jeder Männerbeziehung in einem Film immer reingelesen, die ein bisschen über das Yo Bro rausgeht, so, ne? Das ist richtig, ja. Nicht, dass es falsch ist, das da reinzulesen, und ich verstehe auch, warum das vor allem in älteren Filmen immer reingelesen wird, weil es halt keine offen homosexuellen Beziehungen in Filmen gab, also das ist halt alles, was man hatte. Alles völlig verständlich. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Film so weit gehen würde, aber ich kann es total sehen, ja.
Ich kann es auch total sehen. Ja. Also ich hab's, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich tatsächlich bei diesem Mal auch irgendwie gefühlt habe. Also nicht um irgendwie, nicht weil ich direkt irgendwie drauf versiert war, sondern halt irgendwie, ich glaube, es lag halt auch ein bisschen dann auch an der auch großen Intensität der Performances und der Emotionen, die gezeigt werden, vor allem zum Ende hin zwischen den beiden, die mich so ein bisschen auch einen Subtext erahnen ließen. Aber ich glaube, ich würde auch eher dazu tendieren, dass das intendiert und auch zum größten Teil als so eine Mentor- oder Vater-Sohn-Sache, Mentor-Schüler-Vater-Sohn-Sache gelesen werden kann. Vor allem halt auch mit dem Kontext von, wie sie gezeigt werden. Also irgendwie so ein Rookie-Cop, der irgendwie jetzt lernen muss, das zu machen. Der macht es zum ersten Mal, so ein Undercover-Ding, und der muss trainiert werden. Und dann auf der anderen Seite Harvey Keitel, der jetzt so, es wird viel impliziert, dass er halt schon lange in diesem Geschäft ist und dann jetzt quasi eine langjährige Partnerin irgendwie oder nicht, also diesen sich dann irgendwie getrennt haben, wo dann auch so eine Art so, ah, okay, was ist das, so ein middle-aged, divorced guy Energy auf diese Weise. 100%. Und dann halt so die Connection zu einem, einem Schüler, einem Sohn, einem Mann, der irgendwie so 20 Jahre jünger ist, der quasi nicht in deine Fußstapfen trifft, aber wo du halt eine gewisse Verbindung hast, die dann irgendwie halt durch die Circumstances da halt intensiviert wird. Aber ich glaube, ich würde es auch eher auf der Seite lesen.
Es ist auch so ein bisschen so dieses, also was die Beziehung so authentisch macht, finde ich, ist, wie du ja gesagt hast, ne, dass er da als Rookie Cop reingeht, der so on edge ist, was da passieren wird, wen er da treffen wird und so weiter, und dann jemanden trifft, den er menschlich mag, so, ne, und davon überrascht ist, und auf der anderen Seite Harvey Keitel, der halt super jaded ist, super aus dem Geschäft mehr oder weniger raus will, oder also eigentlich nur darauf wartet, dass er die Kugel kriegt, so irgendwann mal, ne, und dann jemanden trifft, der frischen Wind da reinbringt, und der, ich glaube, es ist sowas, er sieht sich da so ein bisschen selber, okay, so war ich mal, ne, das war's früher mal, und so, da ist noch Hoffnung für die Zukunft da, die er so nicht mehr hat, und ich habe das immer so gesehen, dass er da so frische Lebensenergie für sich halt einfach rauszieht und dadurch so eine sehr schnelle, sehr innige, ja, väterliche Beziehung zu dem entwickelt, also, ne, ich finde, das, muss gar nicht weniger intensiv sein, wenn das jetzt nicht eine Liebesbeziehung ist, sondern auch einfach eine sehr, sehr intensive väterliche Mentor-Mentee-Beziehung, freundschaftlich, wie auch immer man es jetzt nennen will, ne? So, aber dass halt zwei Charaktere, die eigentlich das Gegenüber so ein bisschen gesucht haben und uns in ihrer eigenen Welt nicht hatten, da zusammentreffen und beide gegenseitig sich was geben, was zum Scheitern verurteilt ist, einfach durch die Natur der Beziehung, die aber nur einseitig bekannt ist, so, ne. Ja, das macht die Tragödie so gut, ne, also es ist einfach vom Setup her super, eine super aufgebaute Tragödie, von der man immer ab dem bestimmten Punkt, wo man halt weiß, dass Tim Roth der ist, halt einfach nur drauf wartet, dass das Ganze in die Luft fliegt, so, ne, und man so ein bisschen Angst davor hat, wie die meisten, also wie alle Filme, die das halt gut machen, ne, die so ein, oh mein Gott, ich will gar nicht, dass es rauskommt, aber es muss irgendwann rauskommen und ich habe Angst davor und ich weiß gar nicht, ob ich sehen will dann halt intensiviert dadurch die Welt, in der wir uns bewegen und die Charaktere, die wir davor eingeführt haben, die halt einfach alle grausame, furchtbare Menschen sind, inklusive dem anderen Dude, der halt hier Ohren abschneidet und so. Und das ist die gekonnte Spannungsschraube, die dieser Film halt.
Absolut, ja. Bond. Ich habe gerade innerlich gedacht, als du das so beschrieben hast, ja, ab dem Punkt, wo man realisiert, dass Tim Roth der Inside Man ist, fühlt es sich an wie eine griechische Tragödie. Und dann habe ich über die anderen Filme von Tarantino nachgedacht und habe gemerkt, so ein bisschen griechische Tragödie ist eigentlich schon häufiger mal, gerade in seinen frühen Filmen drin. Also ich habe gerade an Pulp Fiction gedacht, bei dem eigentlich jeder der Charaktere irgendwie seine eigene kleine Tragödie hat oder ist. Mhm. Oder auch irgendwie, ich meine, kann man über Django Unchained sagen, was man will, aber er hat definitiv eine Arc.
Naja, ich meine, da ist halt Dingenskirchens, der Zahnarzt, Christoph Waltz, genau. Charakter ist der tragische Charakter. Und ich glaube, Django Unchained ist vielleicht der einzige seiner Filme, korrigiert mich, wenn ich da jetzt einen Brainfart habe, aber der so einen richtig heroischen Charakter hat, der auch...
Der überlebt.
Also Inglourious Basterds hat Shoshana, ja, aber die endet ja auch tragisch. Also Inglourious Basterds hat einen heroischen aber da enden quasi auch alle tragisch, jetzt abgesehen Brad Pitt. Brad Pitt ist der Einzige, der es rausmacht, aber der ist jetzt nie als wirklich heroisch gezeichnet. Der ist eigentlich mehr so ein Doofus.
Ja.
Also ich meine, der verkackt's ja. Also der Film endet ja damit, dass er halt einfach mit seinem italienischen Akzent den ganzen Dinger auf, also mit seinem nicht vorhandenen Italienisch den ganzen Dinger auffliegen lässt. So, ne? Also der ist jetzt nicht wie Django. Der von Anfang an einfach als ein mythischer Held, als ein Nibelungen Held.
Quite literally.
Ja, genau. Also ich meine, das ist die Grundlage. Ne? Das ist nicht umsonst, dass der Film das auch referenced. Ständig, der ist halt ein mythischer Held aus einer germanischen Sage, so blöd gesagt, der am Ende den Drachen besiegt, die Prinzessin befreit und in den Sonnenuntergang reitet. Also zu einem Lied, das seinen Namen singt. So, ne? Also das ist so der einzige so richtige Helden-Arc, finde ich, den ich jetzt gerade so im Kopf habe für einen seiner Charaktere.
Ich kann mich nicht mehr so gut an Jackie Brown erinnern, ehrlich gesagt.
Gut, fair, noch nicht gesehen, ne?
Na, das ist aber auch, da gibt es aber auch keine Helden bei Jackie Brown und auch bei vielen anderen. Auch so Hateful Eight, auch keine Helden.
Ja, Hateful Eight ist auch so eine Tragödie, die nur drauf wartet zu explodieren.
Once upon a time in Hollywood? Keine
Tragödie, aber halt auch eher so, also die zwei Hauptcharaktere sind ja auch mehr so. Aber auch
nichts Heldenhaftes am Ende. Naja. Also es ist wirklich.
Das stimmt, nee, ich habe gerade so ein bisschen ans Ende mit Cliff Booth, also hier Brad Pitts Charakter gedacht, aber eigentlich auch nicht so ganz.
Nee.
Ja, okay. Nee. Interessant. Nee.
Ja.
Ich meine, so ein gritty Ende hat ja, ich meine, es hat seinen Punch und hier auch vor allem am Ende, wo halt diese Ausweglosigkeit, jetzt so eine griechische Tragödie oder halt diese filmische Ironie, dass wir halt sehen, dass wir eigentlich schon wissen, okay, fuck, ja, das da kann nichts Gutes rauslaufen. Orange ist fucked. Und auch alle anderen, die da sind, also früher oder später werden sie wissen, dass er es war, auch wenn er nichts sagt.
Ja.
Ist einfach nur alles eine Frage der Zeit. Und diese Unausweichlichkeit und dann halt auch. Und dann aber es so aufzubauen, um es unausweichlich zu machen, aber dann halt auch so eine richtig abrupte und random Art schließen zu lassen, ist halt auch sehr Tarantino-esque, auch für seinen ersten Film. Was ganz lustig war am Ende, weil jedes Mal, wenn ich mir den Film anschaue, denke ich mir so, das Timing stimmt nicht. Wieso fallen die alle um? Es werden nur drei Schüsse, zwei Schüsse werden geschossen und drei Leute sind tot.
Yeah.
Und turns out, weil ich habe es dann direkt danach angeschaut, als ich mir den Film angeschaut habe.
Yeah.
Und was passiert ist, was hätte passieren sollen, ist, dass Harvey Keitel es schafft, beide abzuknallen und dann auch beide zwei Schüsse jeweils bekommt und dann sie beide nacheinander runterfallen. Aber von Nice Guy Eddie ist die Quip zu früh losgegangen und er musste einfach sich fallen lassen.
Ah.
Und es ist auch aufgefallen, dass das ein Fehler war. Aber anscheinend hat dann Tarantino gesagt, angeblich, dass das lassen wir jetzt so, weil es ist direkt am Ende vom Film, die Leute werden drüber reden. Es wird Word of Mouth geben, dass die einfach sagen, wer war das jetzt? Was ist da passiert? Blablabla. Quasi, das war die Logik. Zumindest,
ich meine,
oder
fair,
vielleicht hat er das einfach nur im Nachhinein so erzählt, aber ja.
Das war ich meine, das klingt ehrlich gesagt nach was so in späteren Filmen, wenn er die Mittel gehabt hätte, das wirklich easy nochmal zu machen, dann hätte er es wahrscheinlich gefixt, aber klingt halt mehr so, okay, wir haben halt, wenn wir das resetten wollen, dann kostet uns das irgendwie einen halben Tag, dann müssen wir anfangen, andere Shots oder Szenen zu streichen, dann ist so, okay.
Lass mal so, ja.
Das wird schon funktionieren. Und ich meine, es stimmt es ist direkt das Ende des Films, es ruiniert den Film dadurch nicht.
Ja.
Mir ist es gar nicht aufgefallen, schlicht, weil ich gewusst habe, okay, was es rausläuft. Das heißt, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass die sich alle erschießen.
So, ne? Ja, ja, ja.
Und, aber ja, lustig, jetzt wo du sagst. Ja, macht total Sinn. Aber ja, ich glaube nicht, dass es dem Film schadet. Ich frage mich, wie es gewesen ist, wenn man den damals als Original das erste Mal gesehen hat, so ohne Vorkenntnisse. Aber
ich mein, es passiert so schnell. Ich glaube, für mich ist es, mir ist es halt auch nur im Kopf hängen geblieben, weil ich ihn halt jetzt schon 4-5 Mal gesehen habe. Und dann so,
okay, ja, genau. Und halt auch so, wenn der Film dich bis dahin, also das fällt dir halt so richtig negativ auf, wenn der Film, wenn du genervt warst von dem Film bis dahin, so, ne, dann ist es so ein, nicht mal das, so. Aber wenn du den Film halt cool und geil fandest bis dahin und emotional drin warst, dann ist es, dann wartest du auf die große Explosion und dann kommt sie und dann ist das auch zufriedenstellend und dann denkst du idealerweise nicht so viel drüber nach.
Gedanklich noch bei der vielen Inspiration, die dieser Film ausgelöst hat, sorry für den Themensprung. Aber das wollte ich jetzt mal loswerden, weil er tatsächlich in den USA gar nicht so gut ankam damals.
Aha.
Aber in einem Land kam er richtig gut an, nämlich in England.
Ja.
ja. Was man an vielen, 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 vielen Filmen, die in den darauffolgenden 20 Jahren man könnte sagen, die komplette Karriere von Guy Ritchie.
Ich wollte gerade sagen.
Und anderen. Matthew Vaughn.
Mhm. Ja. Ist mit diesem Film zu erklären.
Ja. Also, das hat ja eine ganze Welle losgetreten an Filmen dieser Art, nur mit halt sehr, keine Ahnung, Cockney-Protagonisten. Ja. So, ne? Und ja, also ich habe mir vor kurzem, was habe ich mir denn angeschaut? Den allerersten Lock, Stock and Two Smoking Barrels habe ich mir vor kurzem angeschaut.
Das ist lustig, weil wir haben den zu zweit angeguckt und du kannst dich nicht dran erinnern. Bist einfach mittendrin eingeschlafen.
Wait, was? Wir haben den zusammen angeguckt?
Ja, du bist mittendrin, ganz sicher. Also da bin ich mir zu 100%.
Wie, wann? Vor kurzem?
Nein, das war, als du
Ach so.
Als hier Ding gedreht wurde beim BR.
Oh,
ja noch, wo ich mitgespielt
habe. Right, ja, mein erster Kurzfilm da. Ja. Mhm.
Ja,
okay.
Genau, ja.
Lustig. Ja, kann ich
da
mich
wir,
null dran
da
erinnern.
Da haben wir abends irgendwie ich bin mir sicher, ob vorm ersten Drehtag oder nach dem Drehtag oder so, habe ich gesagt, hey, wollen wir noch einen Film angucken? Und du, ja klar. Und dann haben wir Lock, Stock and Two Smoking Barrels angefangen zu gucken. Du warst so kaputt, dass du einfach sofort eingeschlafen bist.
Ja, erster halbwegs professioneller Filmdreh unter eigener Regie war offensichtlich anstrengend. Das ist sehr lustig, weil ich ja bis heute rumgelaufen bin, so, ja, ich habe die ersten paar Guy Ritchie-Filme nie gesehen. Und beim letzten Projekt, in dem ich gearbeitet habe, haben dann Leute gesagt, oh, du musst Lock, Stock und Snatch anschauen, dann reden wir weiter. Und dann habe ich mir Lock, Stock angeschaut und war halt so, ja, okay, das ist halt einfach rein einer der vielen Pulp Fiction Reservoir Dogs Klone, literally mit demselben Ende so quasi.
Mhm.
I get it, ist ganz nett. Und Snatch ist deswegen noch auf meiner Liste, den habe ich dann nicht gleich hinten angeschoben, einfach weil Lockstock so, war okay.
Ja, ich glaube Snatch ist marginal.
Lockstock habe ich nicht gesehen, aber Snatch, ich kann mich erinnern, dass ich den, als ich jünger war, sehr gut fand.
Ja, yeah, nachdem mir dann alle gesagt haben, ja, aber Snatch ist so viel besser, war ich so, ja, okay, ich werde ihn schauen, aber nicht direkt danach, weil das, ich befürchte dieselbe Reaktion. Aber Lockstock war jetzt halt genau das, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Das hat die ganzen stilistischen Elemente, die ätzenden Charaktere, also aber jetzt gar nicht mal unbedingt negativ ätzend. Also ich meine, Tarantino und Filme dieser Art sind, finde ich, oft die Paradebeispiele dafür, dass unlikable nicht schlechter sein muss in einem Charakter. Macht sie im Zweifelsfall interessant. Sie müssen halt nicht, was haben wir den einen Tag noch, haben wir den eine Challenge angeguckt? Was war der
Ah ja,
Dänisch,
in China ist das
ja. Ja, genau, da war es dann, okay, da haben wir teilweise Charaktere, die so ätzend sind, so unlikable sind, dass ich gegen sie, ne, dass ich sie nicht mehr sehen will. Ne? Das ist die Negativversion davon, während hier sind die Charaktere unlikable, aber interessant. Das ist alles, was ich damit sagen wollte. Und das ist alles, was Lockstock kopiert hat, inklusive dem Ende, wo wir uns alle über den Haufen schießen, bla bla bla. Aber was total da gefehlt hat, war irgendwie der emotionale Kern, den diese Beziehung hier in dem Zentrum hat. Ne? Das hat keiner dieser Filme bisher gehabt, glaube ich, von den ganzen Kopien, von den ganzen davon inspirierten Filmen. Fällt mir jetzt auf den ersten Gedanken zumindest keiner ein, der eine ähnlich starke.
Snapchat ist auch nicht wirklich.
Ja, genau. Also es ist alles so, wir kopieren, wir haben die Oberfläche verstanden, aber die Grundlage fehlt so ein bisschen, ne?
Ja, total. Da ist halt wirklich die Ästhetik das Wichtigste gewesen. Und bei Snatch, wenn ich mich zurückerinnere, ist es halt auch so, ja, okay, er hat halt Spaß damit, was er da macht, aber emotional verbunden bist du mit niemanden in diesem Film.
Und das muss auch nicht sein, ne? Also das ist auch völlig okay, aber ich war eher überrascht jetzt, wo ich Reservoir Dogs das erste Mal gesehen habe, dass die emotionale Grundlage so stark war. Weil ich habe auch einen Grund, warum ich ihn lange nicht angeschaut habe, war eben, weil ich befürchtet habe, dass das halt einer von diesen ist. Vielleicht der Ursprung, aber halt einer von diesen. War dann hier eher positiv davon überrascht, dass das doch so eine Stärke da im Zentrum hatte, von der ich vorher erst einmal was gehört hatte. Also jetzt, das war ja nicht, worüber die Leute meistens geredet haben.
Eher nicht, ne. Ich glaub, da geht es so primär um halt den Coolness-Faktor.
Ja, das abgeschnittene Ohr und
naja. Oh Gott, so. Ja, die Folter-Szene wollte übrigens Harvey Weinstein nicht drin haben. Da haben sie lang drüber diskutiert.
Ich habe auch gerade gelesen, dass konträr zu seinem Image, das er jetzt hat, dass Mads Mikkelsen sehr große Probleme damit hatte, die Szene zu drehen. Weil er eine Riesenaversion gegen jegliche Gewalt hat. Und
Mads Mikkelsen?
Oh mein Gott.
Dass er sehr große Probleme hatte, die Torture-Szene zu machen. Und teilweise auch stoppen musste bei manchen Sachen. Es gibt irgendwie eine Line anscheinend, also es gibt anscheinend war eine Line ad-libbed, und zwar, dass er sagt, ich habe Kinder zu Hause oder ich habe ein Kind zu Hause.
Ja.
Und Mikkelsen war dann kürzlich Vater geworden und es hat ihn dann so fertig gemacht in dem Moment, dass er abbrechen musste.
Ja. Michael Madsen übrigens, ich wusste gerade, ich war gerade so, habe ich völlig gepennt bei den Angucken, aber.
Oh Gott, Mats. Lol. Michael Madsen, ja, sorry, Mr. Blonde.
Sehr, sehr verständlicher Dreher.
Ich hab's nicht gecheckt.
Geil.
Mein Gehirn hat einfach assoziiert,
Mats. Naja, hat einfach umgedreht, ne?
Ja,
Madsen,
ja.
Michael, ja.
Ja, stimmt, Mikkelsen, Michael.
Geil.
Aber ja, anscheinend, der hatte große Probleme damit, die Szene zu machen.
Ich meine, es kann ich verstehen, es ist von vielen sehr brutalen Tarantino-Szenen eine der weniger sadistischen, fand ich. Also, ne,
das war die erste.
Ja, genau, und zwar, die hatte noch so ein bisschen Restraint, ne, die Kamera geht weg, als er ihm das Ohr abschneidet, so, ne.
Wir sehen, wie der Knorpel vom Messer durchtrennt wird.
Naja, und vor allem, wir fokussieren uns darauf, wie der Typ schreit, während er sein Ohr verliert, so, ne, das ist das, was ich in späteren Tarantino-Filmen oft so ätzend finde, ist dieser Fokus auf das Leid von Charakteren und das Spaß am Leid von Charakteren. Und hier fand ich es eigentlich sehr viel effektiver, weil es halt die Psychopathie dieses Charakters unterstreicht, ohne jetzt im Leid des anderen Charakters sich zu laben, so, ne. Und deswegen fand ich die sehr effektiv. Also super hart anzuschauen, aber sehr effektiv.
Ja, von hier on, von diesem Punkt an geht's bergab.
Ja, was das angeht, auf jeden Fall.
Ja.
Wobei, Pulp Fiction nicht. Pulp Fiction hat kein so ein Element, nicht wirklich.
Und darauf wollte ich gerade, stimmt, darauf wollte ich gerade, ja, ich meine, ja, wir haben halt den Keller hier, aber wir sehen die Folter, glaube ich, nicht. Ich kann mich nicht mehr so gut an die Sequenz erinnern.
Ne, und da wird es ja auch unseren Hauptcharakteren angetan, also da ist es mehr so, also das ist jetzt nicht so ein, weil meistens, wenn er das macht, dann ist es ja unsere Hauptcharaktere tun irgendwelchen Bad Guys in Anführungszeichen sowas an und dann finden wir das geil so, ne. In Pulp Fiction ist es ja unsere Hauptcharaktere, die sich in der Lage befinden, das ist ein anderes Framing.
Ich habe übrigens hier gelesen, dass, wenn wir schon bei Michael Madsens Charakter sind, der echte Name des Charakters ist Vic Vega.
Ah ja, genau. Ja,
was ihn zum Bruder macht von, also Canon-Bruder von John Travoltas Charakter in Pulp Fiction.
Ja.
Und es war sogar mal im Gespräch, ob sie ein Double, also quasi beide in einen Film bringen, Double wie Vega wäre quasi der Arbeitstitel des Films gewesen, aber jetzt sind sie zu alt, mit CG vielleicht, aber
Ja, weiß ich auch nicht, ob ich die Geschichte haben will, so, ne?
Ja. Nee, es ist einfach so, wer will das sehen?
Ich kann mich erinnern, das war so einer meiner ersten Berührpunkte mit so YouTube-Film, nicht Kritik, aber so Komik, einfach so YouTube-Videos über Filme zu gucken. Es gab so College Humor oder sowas, so ein After-Hours-Ding, wo da immer so vier Leute in dem Diner sitzen und dann reden sie halt über irgendwelche Filmtheorien, die so, das ist eigentlich verbunden und bla bla bla. Und dann ging es einfach nur darum, dass, ging es über Tarantinos Filme und wie sie halt alle in einem parallelen Universum stattfinden und alle entscheiden, also alles, was passiert ist, irgendwie von Django über Inglourious Basterds, hat Auswirkungen auf amerikanische Kultur, die gezeigt wird bei Pulp Fiction, Inglourious, Once Upon a Time und alles Mögliche. Was immer ganz, ganz witzige so Gedankenspiele sind.
Ja, voll.
Und dann kann ich mich voll daran erinnern, dass halt diese ganzen Verbindungen da gezogen wurden und das ist halt auch nicht die einzige. Das hat er dann einfach auch bei allen seinen Filmen irgendwie irgendwo mit dabei.
Ist nicht sogar Shaft in dem ganzen Universum drin, weil Brunhilde von Shaft quasi die Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter von Shaft ist?
Also sowas, ja. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das, also das ist garantiert die Intention, ja. Aber, ja. Ja, ich meine, das ist lustig, aber also das ist so ein gimmicky, Easter Eggy Element in all seinen Filmen, das ich eigentlich mag oder halt das nicht stört, ne? Also weniger als seine Cameos, also jetzt im Kontext mit seinen Cameos, meine ich. Das ist so, man kann den Film gucken, ohne dass man das weiß und dann ist es nicht, also dann fällt es nicht auf und dann denkt man nicht drüber nach und wenn man es weiß, ist es so, ha!
Mhm. Ja, genau.
Also Red Apple so Cigarettes.
Ja, im Moment.
Es ist nicht so ein, The Flash enters the Speedverse. Wir haben einen Moment. Sondern, okay, es ist halt.
Exactly.
Es ist halt da.
Ja, und es ist ein Bonus und er hat offensichtlich Spaß an dem Gedankenspiel einfach so, ne? Das alles passend zu machen und cool. Gönne ich ihm. Gespannt, wie er das in seinem nächsten Film mit.
Was ist denn sein nächster Film?
Sein letzter, The Movie Critic.
Ja, wo er dann quasi einen Movie Critic foltert.
Ich meine,
2,5 Stunden lang.
Tarantino ist einer der wenigen Filmemacher, der ein Fan von Filmkritik ist. Das finde ich immer sehr sympathisch an ihm tatsächlich. Also der gute Filmkritik wertschätzt, liest und auch featured, also in seinem Podcast mit Roger Avery und so. Das auch immer ein Thema. Also das mag ich an ihm eigentlich tatsächlich, weil oft Filmemacher sich so dazu verleiten zu lassen, die bösen Kritiker und so, die sind alle nur gefällte Filmemacher, bla. Und ich finde, da gibt es eine nuanciertere Diskussion über Filmkritik und was heutzutage als Filmkritik gilt, die kann man definitiv haben. Hatten wir ja auch schon teilweise mit CinemaSins und Co. so, ne?
Mhm.
Da kacke ich auch gerne mal drauf, aber so fundierte Filmanalyse und so weiter ist schon sehr wertvoll und Tarantino ist einer der wenigen Filmemacher, die das wirklich zu schätzen wissen. Deswegen bin ich gespannt auf seinen Film darüber, über das Thema und wie er das umsetzt. Also da bin ich sehr gespannt.
Okay. Ich meine, das klingt gut. Hateful Eight habe ich mir damals tatsächlich nicht im Kino angeguckt, genauso wenig wie Once Upon a Time in Hollywood, aber vielleicht klappt es ja bei The Critic dann.
Mhm.
Oder wie auch immer er dann heißen wird.
The Movie
da war Critic ich noch,
glaube ich.
The Movie Cinema, da habe ich es mir tatsächlich auch noch angeschaut.
Nice.
Gab es noch was, was ich anspreche? Ach ja, Iconic bei diesem Film finde ich ja und auch immer in den Kostümen und also in den Postern und so hervorgehoben, die Kostüme, die sehr simpel sind, aber die Simplizität kann ja manchmal auch ausschlaggebend sein. Ne? Mhm. Alle in ihren Anzügen, bis auf Nice Guy Eddie in seinem Tracksuit. Oberst bewertete Trivia, ganz viel davon war einfach private Klamotte, weil sie nicht genug Budget mehr hatten für ein richtiges Kostüm-Department.
Ja.
Deswegen ist unter anderem der Tracksuit einfach ein Outfit, das Chris Penn besitzt.
Geil.
So, das war einfach sein Jogginganzug.
Das ist cool.
Kleiner
Ja, ich habe auch
einen Fun Fact gesehen,
wo Buscemi auch der Einzige war, der keine Anzughose hatte und er einfach dann eine schwarze Jeans getragen hat, also die er selber hatte.
Das ist halt einfach so, das mache ich. im privaten Theater halt nicht mal, sondern das ist schon krass.
Das ist schon, aber also tatsächlich ein häufiges Ding bei Low-Budget-Filmproduktionen, so bitte eigene Kleidung mitbringen. Also bei Extras ist es fast immer der Fall und bei, also ist schon immer, kenne ich auch aus eigenen Sachen so. Ich finde es immer super schwierig. Mir ist immer super unangenehm, wenn Schauspieler ihre eigenen Sachen mitbringen, weil ich dann immer so, ey, wenn das jetzt irgendwie einen Riss bekommt oder irgendwie beschädigt wird, dann aber mei, ne, wenn du kein Geld hast.
Ja, klar. Thrift Stores, sage ich euch.
Ja.
Flohmärkte. Das ist halt zeitaufwendig, aber klar. Also, ja. Nur um kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, unsere Kostümabteilung bei der letzten Theaterproduktion, die haben, glaube ich, 8 Wochenenden sind sie auf Flohmärkten rumgerannt und haben für irgendwie, also ein Apfel und ein Ei, sämtliche Kostüme da ergattern können. Also,
aber hat mega, ja, mega gut funktioniert. Also die Kostüme waren Killer und also spricht eigentlich, ne?
Ja, das ist, also die haben wirklich delivered dieses Jahr. Kleiner Shoutout. habt ihr eigentlich irgendwelche Lieblingssequenzen in diesem Film? So, da Joe, Ted, wir sind schon auf einiges eingegangen, aber irgendwie habe ich das noch nicht gefragt.
Also, ich glaube, was mir, was so ein bisschen underappreciated ist bei diesem Film, finde ich, ist der Moment, wo Tim Roth, ich weiß gar nicht mehr genau, also er studiert ja diese Story ein, die er denen erzählen will, ne? Und dann sehen wir die immer mal wieder aus, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau ist, aber wir sehen die aus unterschiedlichen Erzählweisen oder so, also es ist auf jeden Fall immer wieder unterschiedlich visualisiert und so als Story-Element, um seine emotionale Verfassung und das Bonding, ne, also so das einstudierte Bonding, das er mit denen machen soll und das tatsächliche Bonding, das er dann mit denen macht und so weiter zu verdeutlichen, fand ich das eigentlich super effektiv und das ist wirklich so ein Teil des Films, über den unterhält sich kaum jemand, finde ich. Und das gehört schon gewertschätzt, finde ich.
Ich glaube, die fand ich auch sehr, sehr cool, die Sequenz.
Ich muss sagen, eine, die mir immer sehr hängen geblieben ist, die ich immer, also immer eindrucksvoll fand, und ich glaube, über die wird sich immer unterhalten, im Gegensatz zu der, die Joe erwähnt hat, ist die Torture-Sequenz oder so, das Ganze drumherum von wie Mr. Blunt kommt und dann wie es endet. Fand ich immer sehr schön gemacht. Ich glaube, bei dem Film noch mehr als bei den meisten anderen finde ich einfach auch seinen Einsatz hier von Needle Drops, von den Songs, die er ausgesucht hat, fand ich sehr gut und sehr cool. Die haben mir für mich immer sehr, sehr gut gepasst und halt auch das Framing-Device, das er hatte, so von Anfang an, so, okay. Kennt ihr diesen 70er, kennt ihr diesen Super Sound of the 70s Radio-Channel? Hören wir doch da mal rein. Und dann ist da halt immer mal wieder was drin und deswegen, ich glaube, ich habe gar keine so wirklich eine Sequenz, die mir da geblieben ist. Es ist das Eindrucksvollste war tatsächlich oft auch neben den Performances die Musik, die für mich sehr, keine Ahnung, ja, einfach seinen Stempel hat er halt drauf gedrückt. Und das merkt man.
Auch was in allen Kopien dieses Films ebenfalls angewendet wird. Also, ich weiß nicht, ob das vorher so ein Riesending war. Einfach alte Tracks rauszusuchen und die in Filme einzubinden.
Ich weiß nicht, dass Scorsese auch sehr.
Ja.
Ja, stimmt.
Scorsese hat das davor schon gemacht. Ja. Ja,
sehr markante Lieder aussucht und sehr, sehr genau mit seinen Platzierungen ist, wo er sie hintut.
Ja. Und auch diese Gegenüberstellung von unterhaltsamer Popmusik und brutaler Gewalt und so weiter ist ja auch so ein Scorsese-Staple, den er auch ziemlich sicher davor schon gemacht hat.
Ja. Und ich weiß nicht, was der große Unterschied zwischen den beiden und dann vielen Nachahmern ist, die da es nicht wirklich hinbekommen. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass die beiden, also das eine Sache, die ich von einem Tarantino-Interview mal gehört hatte, ist, dass er, wenn er eine Filmidee hat, erstmal anfängt zu stöbern durch seine Vinylsammlung und schaut, was wird es für ein Film? Und oft halt auch die Musik maßgebend ist dafür, in welche Richtung er sich bewegen will. Also es scheint halt sehr groß Teil vom Prozess zu sein. Und halt bei den ganzen Nachahmern ist es halt einfach so, ja, okay, wir machen einfach, entweder verwenden wir einen Track, der schon 1000 Mal verwendet wurde und der ist super lame. Oder falls er nicht so oft verwendet wurde, ist er viel zu offensichtlich für die Handlung, die da gerade passiert. Da gibt es ja einen Running Joke über, keine Ahnung, die erste halbe Stunde von Suicide Squad, wo halt so jedes Lied einfach sehr, sehr so First Choice für die Handlung, die halt gerade gezeigt wird.
Ja.
Und da sieht man, wie es nicht gemacht werden soll. Und halt bei den beiden ist halt so, ja, ich meine, die sind sehr, sehr gezielt ausgesucht,
ja,
die Musik. Und auch wenn sie oft im Kontrast steht zu dem, was gezeigt wird. Aber ja.
Und hier für den filmhistorischen, für den filmhistorischen Kontext, Goodfellas ist 2 Jahre davor.
Mhm. Ja.
Ah. Also das nur, also das ist jetzt nicht hier entstanden. Ja. Auf eine andere Art und Weise popularisiert auf jeden Fall, aber.
Ich hatte mich nur gefragt, ob das so. Ist auf jeden Fall ein Teil dieses Rezept, das halt mitkopiert wurde.
Ja, klar, absolut. Aber hier ist halt auch so, auch auf wegen Not ist es halt auch obskurere Musik, als dass ich jetzt Scorsese schon leisten konnte bei Goodfellas. Ja. Weil bei großen Bands, da musst du schon einen großen Batzen zahlen, wenn du die Musik verwenden willst in deinen Filmen.
Musikrechte sind.
Das ist sehr teuer, ja. Ich glaube, der Anfang. Nee, also zwei Dinge gefallen mir am besten. Der Anfang, wir werden einfach ins Geschehen reingeworfen, finde ich sehr stark.
Ja.
Und blicken erstmal überhaupt nichts so und erarbeiten uns das nach und nach. Das ist einfach schön. Und als sie quasi sich auf den Heist vorbereiten und cool in Zeitlupe losmarschieren und dann quasi der Cut rüber zu vollkommenes Desaster.
Das ist ein sehr guter Cut. Ja.
Das ist, habe ich laut gelacht. Ja.
Ja, das ist auch underappreciated tatsächlich. Der Film hat diesen Coolness-Faktor, den er machen will, aber dann untergräbt er den eigentlich sofort wieder. Also, ne?
Weil sie alle
weil sie alle Fuck-Ups sind und nichts auf die Reihe kriegen. Und das ist auch was nicht in den Kopien oft der Fall ist. Da ist der Coolness-Faktor durchgezogen und nicht dieses Scheitern und so Gegenüberstellen von, wie die Charaktere sich sehen und wie sie wirklich sind. So, ne? Findet dann auch oft nicht statt. Also,
ja, wobei, das war ja bei Lock, Stock and Two Smoking Barrels schon so.
Ja, das stimmt. Teilweise.
Ja, ich meine, ja.
Ja.
Er endet auf jeden Fall, ohne dass alle sterben.
Ja.
Spoiler für Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Aber nahezu alle. Also.
Nahezu, ja, das stimmt. Bis auf die Protagonisten halt.
Ja.
Die drei, naja. Well. Alright. Ich würde abschließend ein paar Worte zu Reservoir Dogs sagen und dann sagen, wo er auf meiner Liste ist. Außer, möchte noch irgendwas hervorheben oder was ansprechen.
No.
Perfekt, dann gehe ich jetzt mal rüber zur Liste und sage, dass Reservoir Dogs mir sehr viel besser gefallen hat als beim ersten Watch, es aber dennoch nicht über Pulp Fiction geschafft hat, einfach weil irgendwie ich Pulp Fiction in meiner Jugend gesehen habe und der einfach einen anderen Platz in meinem Herzen hat. Ich habe heute wirklich ein angegriffenes Sprachzentrum. daher habe ich ihn ein bisschen unter Pulp Fiction geschoben, der bei mir vermutlich auch verboten weit oben ist. Geht eigentlich. Auf Platz 39 ist Reservoir Dogs unter Oldboy und über Interstellar. And that is final. Nee, keine Ahnung. Joe. Oder ja. Ich habe mit Ted, ist ja egal. Einer, wer redet? Wir haben keine Reihenfolge mehr. Wir reden einfach
bei mir ist er auch sehr weit oben, weil ich auch einfach nur überrascht war, wie lange das sich bei mir gehalten hat. Also von der Jugend bis jetzt und jetzt auch mit vielen anderen Gründen, aber trotzdem, dass ich ihn sehr gut finde. Und auch, dass so einer ist, der einer von den Tarantino-Filmen ist, wo ich fast, also wo ich mich nicht Nein sagen höre, wenn jemand den vorschlagen würde zu gucken. Mhm. Wo ich bei vielen Sachen so, ah nee, also Django muss ich mir noch mal, nicht nochmal geben oder so. Django ist aber auch, Django ist zum Beispiel ein Film, der ich nicht so, der ist bei mir ein bisschen weiter unten in der Liste. Aber ich weiß nicht, ich finde ihn halt immer sehr fresh. Auch obwohl ich ihn schon so oft gesehen habe. Deswegen, der ist bei mir auch fast genauso weit oben. Der ist auf Platz 40. Beziehungsweise, ja, Platz 40. Unter Casablanca und über Eternal Sunshine. Und dann nochmal über Pulp Fiction, der ist auf 42. Also, ja, ich glaube, da hat viel einfach auch mit Nostalgie und so zu tun. Mhm. Der hat einfach irgendwie so einen relativ besonderen Platz bei mir.
Ihr seid ja beide crazy. Also, ich mochte den sehr. Ich habe ihn sogar leicht höher bewertet als Inglourious Basterds, aber also nicht mal über den konnte ich ihn drüber schieben, weil Inglourious Basterds hat einfach filmemacherische Qualitäten, die ich so viel beeindruckender finde. Ich mochte wirklich, aber ich finde, er ist da, wo er in der Liste ist, ganz gut aufgehoben, wenn nicht ein bisschen hoch sogar für meinen Geschmack. Deswegen habe ich ihn auf Platz 80 hinter The Hunt und For Requiem for a Dream. Das hat sich ganz, ganz gut angefühlt, so diese Gegend.
Mhm. Kann ich.
Und der wird auch noch ein bisschen runterwandern.
Ja,
nicht, weil ich ihn weniger mag, ne? Aber einfach so, das ist war ein interessanter Teil Filmgeschichte so, ne? Und sehr unterhaltsam, aber nee.
Ja, kann ich total sehen. Ich glaube, hätte ich ihn für dieses Mal auch zum ersten Mal gesehen, glaube ich, wäre nicht so hoch, wie er ist. Ich habe da irgendeine Bindung, die ich noch nicht bereit bin, wegzugeben.
Okay, das ist ja auch fair.
Nice. Alright. Also, genau, bei mir, keine Ahnung, ich mochte ihn einfach.
Ja.
Brauche ich nicht. Ja.
Muss ich nicht rechtfertigen.
Ich möchte mich auch nicht rechtfertigen. So, wir hören uns nächstes Mal, wenn wir vollkommen ohne Rechtfertigung einen monumentalen Film anschauen, den wir schon gesehen haben und den wir gleich besprechen werden in der echten Welt. Aber in der digitalen Welt, in der ihr uns hört, wird es wahrscheinlich erst in zwei bis drei Wochen rauskommen. Außer da ist Weihnachten dazwischen. Dann reden wir nämlich passenderweise zu vermutlich der etwas kälteren Jahreszeit, in der das dann rauskommen
wird. Ja, das ist auch absurd. Also wir nehmen das in der brütenden Hitze auf und das kommt dann irgendwann im Winter raus. Ja.
Das kommt wahrscheinlich im Winter raus. Ja. Lawrence of Arabia. Lawrence von Arabien. Ist Orange?
Die sagen, die nennen ihn auch immer Orange. Achso,
stimmt, die nennen Orange. Ja, das ist richtig. Ja, genau. Ist der nächste Film, über den wir reden werden. Ich freue mich sehr auf diese Review. Sie wird hoffentlich nicht 3,5 Stunden lang sein, dieser Film.
No promises.
No promises, ja. Schaltet doch wieder rein, wenn das nächste rauskommt, das euch interessiert. Muss ja nicht unbedingt Top 250 sein. Kann ja auch Reviews sein oder eine Challenge vielleicht. Oder fair. Auch Directed By oder vielleicht auch eine unserer Specials. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, bleibt doch so offen für Entwicklung wie Quentin Tarantino.
Alright.
Okay.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss. Naja, weil Kritiker freundlich und dann vielleicht Feedback. Naja, whatever.